Wir machen weiter mitten in den 80ern, 83 bis 88. In der Historie, also in dieser Zeit, nicht? Sie erinnern sich letzte Woche, nein, Sie erinnern sich nicht selber, aber vielleicht dann letzte Woche, dass wir das mal besprochen haben, also in der Zeit, in der die Compact-Disc auf den Markt kommt, der Apple Macintosh das Graphical User Interface einführt oder die Floppy Disk als billiges Speichermedium, was immerhin schneller ist als die bis dahin verbreiteten Kassetten. Computerspiele hatte ich auch schon erwähnt, also die Selbstkontrolle geht los, dass Computerspiele als gesellschaftliches Phänomen begriffen werden. Die Krise der Videospielindustrie, da haben wir dann aufgehört, dass die zumindest die Hersteller der Konsolen sich massiv überschätzen, vor allem voran Atari, aber die anderen auch, und aus verschiedenen Gründen ja dann erstmal einbrechen, zumindest für 2 Jahre, und die amerikanische Industrie fast komplett bis Microsoft dann mit der Xbox Ende der 90er Jahre wieder auftaucht. Also bis dahin übernimmt eigentlich Nintendo den Markt. Was an den Arcades liegt, liegt vor allem an den Homecomputern, die auch zum Spielen sich eignen, aber noch viele andere Dinge mehr möglich machen. Und da sind Konsolen einfach unattraktiv. Das ist eine Bewegung, die wir jetzt mit der vierten Generation, also mit der nächsten Generation der PlayStation 4 und der Xbox One sehen. Wenn die Xbox tatsächlich die neue 500 Euro kostet, nämlich 500 Dollar und deswegen auch, oder 600, 599, 499, genau. Also 500 Dollar, aber auch 500 Euro kosten wird, wo dann viele sagen, Moment, für das Geld kriege ich auch einen PC. Und eigentlich ist so ein PC, und wenn ich jetzt dann in 2 Jahren, ist der genauso stark von der Grafik, kann aber noch viel mehr. So, und da haben wir jetzt wieder so eine Diskussion, wo die PCs, die Konsolen inzwischen, vielleicht nicht am Anfang, aber nach 2 Jahren, einfach in vielerlei Hinsicht überrunden. Und mit so Angeboten wie Steam, die ihren PC halt auch in eine Konsole verwandeln und sich letztlich ja auch an den Fernseher anschließen lassen. Die sind leise genug, haben Blu-ray-Player, alles was man braucht, haben aber nicht die Gängelungen, also sie haben andere Gängelungen, aber nicht die, die die neuen Konsolen mit sich bringen. Es gibt jetzt schon so die ersten Rufe, die sagen, okay, vielleicht ist das auch der Crash, der neue Crash steht kurz bevor, zumindest der Konsolen, weil die konkurrieren ja um die Aufmerksamkeit mit den Smartphones. Also, dass auch so ein Smartphone einfach eine Spielekonsole ist, mit denen sie viele Dinge machen können, neben Spielen, die halt so eine Konsole nicht anbietet. Wie gesagt, Atari zieht sich zurück und konzentriert sich erstmal auf Homecomputer, bis sie dann auch da irgendwie einbrechen, mehrfach verkauft werden und letztlich wirklich an Bedeutung verlieren. Aber die Computerspielwelt geht weiter. Also iRobot habe ich Ihnen ja schon mal gezeigt. Das ist kein wichtiges Spiel, aber als Grafik ist es ein wichtiger Schritt, dass man ausgefüllte Polygone hat. Dann gibt es diesen Versuch zu sagen, Moment, so ein Computerspiel könnte viel besser sein, wenn wir die Ablösung der VHS-Kassetten nehmen, nämlich die Laserdisc. Und die Laserdisc muss ich Ihnen kurz zeigen. Ich habe die deswegen nicht... Also es war insofern keine wichtige Entscheidung, keine wichtige technische Entwicklung. Aber die Laserdisc wurde mal kurze Zeit als, im Grunde genommen war die CD die Ablösung der Musikkassette und der Schallplatte. Und man dachte, okay, jetzt haben wir diese Videokassetten, die gab es noch gar nicht so lange, erst seit den 70ern. Auch die können wir überführen und sagen, wir machen jetzt ein digitales Medium, was funktioniert wie eine CD, da kann man Videodaten speichern. Also das, was dann später die DVD machen wird. Und die hat das Format einer Langspielplatte, aber soll den Videomarkt ablösen. Und hier sehen Sie mal die Laserdisc. Das war halt mal eine echte, also es hätte auch klappen können, aber es hat halt nicht geklappt, kann man sagen. Also es gibt ganz wenige, gab es, die das dann tatsächlich angeboten haben, also ihre Filme darauf auszugeben, Laserdisc. Und in der Zeit entsteht dann Dragon's Lair als Spiel, zu sagen, wir machen das wie ein Zeichentrickfilm, als interaktiven Zeichentrickfilm. Und ich wundere mich, warum ich hier keine Musik habe. Ach, deswegen. Also es soll funktionieren wie ein Zeichentrickfilm. Und zwar, na, also so ein bisschen wie so ein Disney-Film, aber mit unglaublich. Also es gibt tausende Arten, wie dieser Held sterben kann. Das Problem war, also das war natürlich audiovisuell sehr hochwertig, da kommen wir jetzt allmählich wieder hin. Also inzwischen können sie sowas in Echtzeit machen. Aber was, genau, Insert Two Coins. Das Problem war, dass das alles vorgezeichnet wurde und dann halt auf dieser Laserdisc gespeichert. Und letztlich war es überhaupt kein Spiel, sondern sie mussten zum richtigen Zeitpunkt eine richtige Taste drücken und dann wird die richtige Sequenz abgespielt. Und wenn sie die falsche Taste drücken oder nicht die richtige, dann wird halt diese Sequenz abgespielt. Also es war eigentlich ein einziges Quicktime-Event und dann konnten sie halt, ne, für 2 Coins, 3 Lives, also das war extrem teuer. Und ein extrem kurzes Spielvergnügen, weil sie halt schon ab dem ersten Level also mit den schlimmsten Gegnern konfrontiert wurden. Und im Grunde genommen, wenn sie nicht regelmäßig spielen, genau, also diesen Bildschirm sehr oft gesehen haben und nach 3 Leben war dann schon Schluss. Und ansonsten das Spielvergnügen war dann aber wieder ziemlich gering. Sie hatten nur ganz wenig Einflussmöglichkeit. Es war überhaupt nicht interaktiv. Es war einfach nur, na, sie müssen halt jetzt richtig drücken und dann wird die richtige Sequenz abgespielt. Es war gar nicht interaktiv, die Grafik, wie man das also heute erwarten würde bei Toon Shading, dass sie eine 3D-Figur da steuern können und sich auch noch frei bewegen. Also das war, genau, ja, sehr gut, gutes Schlussbild. Das war Dragon Slayer. Das gibt es dann auch auf Homecomputern, wird auch, glaube ich, inzwischen auf irgendwelchen iPhones und Androids angeboten. Aber das Spiel selber hat nicht funktioniert. Es gab so 2, 3 Versuche, mit Laserdisc zu arbeiten, aber letztlich war es technisch eine Sackgasse, weil Laserdisc sich nicht durchgesetzt haben, aber vor allem spielerisch eine Sackgasse, weil die Interaktion fehlte. Viel besser war das schon Star Wars von 83 als Adaption. In der eine der wenigen Filmadaptionen, die auch funktioniert hatten, in der sie die zentrale Szene des Star Wars Films, also des 4. Teils, den Flug auf den Todesstern mit wunderschöner Vektorgrafik, also es ist halt, die Grafik ist, na, im Vergleich zu Dragon Slayer ist die natürlich albern, aber sie konnten das Schiff relativ frei steuern, also hier zumindest konnten sie hoch runter, sie konnten schießen, wann sie wollten und es hing tatsächlich auch von ihnen ab, dass sie zum richtigen Zeitpunkt dann diese Bombe zünden, um den Todesstern zu vernichten. Und sie hatten also nicht nur den Flug auf den Todesstern, sondern auch den Anflug. Aber hier, na gut. Also das Problem bei Vektorgrafik ist natürlich, man kann es immer nur halb emulieren. Ich gucke mal, ob ich Ihnen hier was bieten kann. Ich hätte es auch dabei, aber das dauert sonst alles so lange. Das wird ja wahrscheinlich ausreichen, dass Sie sich einen Eindruck machen können. Es gab auch einen super Controller dafür, dass Sie sich fühlen wie in so einem X-Wing. Können das dann auswählen. Jetzt müssen Sie erstmal durchs All fliegen, gegen die TIE Fighter los und dann letztlich auf den Todesstern zu. Und das war eine Adaption, die funktionierte. Sie saßen auch wie in so einem Fahrsimulator, in so einem Flugsimulator drin. Und da war Arcade irgendwie so auf ihrem Höhepunkt. Insbesondere da die Konsolen ja jetzt auch schlapp machten, also die Leute sich einfach die Ataris nicht mehr kauften. Das war ein Grund, in die Arcade zu gehen, weil diesen Controller und auch diese Grafik, die gab es zu Hause einfach nicht. Also das war technisch überhaupt nicht möglich. Ich meine, das wird sich dann alles ein paar Jahre später ändern, aber das war eine Adaption, die im Grunde genommen bis heute funktionieren Adaptionen so, sie machen nicht den ganzen Film, sondern sie nehmen einige Schlüsselszenen, meistens halt solche, die man dann auch in einem Videospielgenre umsetzen kann, hier halt in einem 3D-Shooter mit so einem Flug, naja, Simulator würde ich es noch nicht mal nennen, aber sie haben zumindest dieses Fluggefühl dabei und diese Szene wird genommen und wird dann als Videospiel adaptiert. Es gab ganz viele, auch Batman und so später, dann ist es immer ein Jump-and-Run geworden, also wo man, oder ein Verfolgungsjagdspiel für James Bond, wo sie dann halt mit dem Auto sich jagen. Man nimmt irgendwie, zu der Zeit gab es Genres noch nicht so richtig, aber man nimmt ein bewährteres Rezept und guckt mal, ob man das umsetzt, beziehungsweise in dem Fall Atari hatte Erfahrung mit Battlezone, also mit dem 3D-Panzersimulator und darauf greifen sie zurück und sagen, das können wir auch im Weltraum hinkriegen. So, und dann gibt es halt, naja, so die Brot- und Butterspiele. Crystal Castles ist im Grunde genommen nur ein Labyrinthspiel, wo sie über so einer isometrischen Darstellung Punkte einsammeln müssen. Und also sie sind dieser lustige Bär und müssen diesen Kugeln ausweichen. Aber das Spannende hier ist die isometrische Darstellung. Es gibt Sportspiele wie Konamis Track and Field, die sagen, okay, wir haben verschiedene olympische Disziplinen wie Rennen, Weitsprung, Staffellauf, die im Wesentlichen darin bestehen, dass sie unglaublich schnell irgendwelche Tasten drücken müssen. Und je schneller sie es schaffen, die Tasten A und B zu drücken, desto schneller läuft der Charakter. Und bei Homecomputer musste man eben den Joystick hin und her wackeln, ein echter Controller-Killer. Dieses Spiel war aber sehr erfolgreich und bringt so, also es gibt dann jede Menge irgendwelche Summer Games und Winter Games, wo sie verschiedene Sportarten anbieten und ist so der Vorläufer heute unserer Wii Sports und Kinect Sports und Mario Sports rein, in der eben nicht eine Sportart rausgenommen wird wie bei Fußball, sondern so 5 oder 6 verschiedene Disziplinen. Karate Champ ist so ein frühes Kampfspiel, das dann letztlich durch Street Fighter wird sowas alles aufgenommen. Aber diese Bruce Lee, Sie erinnern sich noch an die Bruce Lee-Filme, die werden hier im Computerspiel aufgegriffen. Und das fängt jetzt in den 80ern an. Jetzt kondensieren bestimmte Genres raus, wie das Labyrinthspiel oder das Sportspiel und das Fighting Game. Und man orientiert sich in der Narration entweder wirklich bei Sportspielen halt am normalen Sport, aber an diesen fantastischen Genres oder an so abstrakten Dingen. Also Crystal Castles ist jetzt kein fantastisches narratives Genre, aber das ist so ein Spiel, das kommt eigentlich ohne Narration aus. Sie haben halt nur diesen Bären, aber im Grunde genommen könnten Sie ja auch einen Kreis nehmen, der von anderen Kreisen verfolgt wird. Das ist ein reines Geschicklichkeitsspiel, wie Pac-Man es auch war, ohne dass man sich in irgendeine Franchise ranhängen muss. Bei diesen Fighting-Spielen, da nimmt man halt entweder Bruce Lee als Vorlage Anfang der 80er und später hatte man dann genug Action-Movies, die man nehmen kann, um sich dadurch die Landschaft zu prügeln. Dann ein eigentlich völlig uninteressantes Spiel, so ein Dungeon-Hack-and-Slay-Ding, also ein Dungeon, da laufen die halt durch diese Dungeons und müssen einen Gegner nach dem anderen erschlagen. Was dieses Spiel aber einführt, wird enorm wichtig sein für die Computerspiele, nämlich die Lebensanzeige. Also jetzt haben sie nicht nur, entweder sie sind getroffen und sie sind tot, sondern sie sind getroffen und verlieren Leben. Und letztlich führt es dann dazu, dass sie später nicht mehr Spiele kaufen, sondern Leben nachkaufen. Also sie werfen noch ein Quarter ein und kriegen noch 50 neues Leben. Das wird Gauntlet machen. 1985 als kooperatives, bis zu 4 Spieler, hier sehen Sie mal diese massive Konsole, als kooperatives, naja, Rollenspiel will man nicht sagen, aber so ein Dungeon-Crawler, wo sie durch Dungeons laufen, eben hier Schlüssel einsammeln müssen und Schätze einsammeln, Leben einsammeln und sie werfen Geld nach, um sich mehr Leben zu kaufen. Und wenn sie irgendwie kein Leben mehr haben, dann sterben sie und dann können sie sich überlegen, werfe ich noch nach und steige ein. Und das funktioniert hervorragend, wenn sie in der Gruppe sind, weil niemand der Erste sein will, der aussteigt. Das war so der Plan, also dass so ein sozialer Druck entsteht, weiterzuspielen. Wir haben das übrigens gerade oben ausgestellt. Wenn Sie das mal spielen wollen, für nur 2 Spieler, können Sie es oben mal auf der Main spielen. Da müssen Sie dann auch kein Geld einwerfen. Aber Sie merken auch relativ bald, dieses Spiel war, also man dachte, das wird ein Groschengrab, also die Leute legen da ein Quarter nach dem anderen rein. Es führte aber dazu, dass die Leute so gut wurden, dass sie dann auf einem Quarter richtig lange gespielt haben, sodass die Besitzer der Cafés und Arcades gesagt haben, raus mit dem Ding, das bringt uns zu wenig Gewinn. Die Leute spielen zu gut auf ihrem Geld. Und hier trennt sich dann auch so die Arcade, die sagt, wir haben ein Spielprinzip, das soll nicht nur dem Kunden das Geld abnehmen, sondern wir möchten halt hier auch so ein, eigentlich ein Low-Fantasy, Conan der Barbar. Sie haben ja auch eine Walküre, irgendwie einen Barbaren, einen Elfen und noch einen Zauberer, der dann irgendwie durch diesen Dungeon geht. Es hat Rollenspielelemente, was die Figuren angeht, aber es ist im Grunde genommen so ein, naja, sie müssen halt jede Menge Monster da niedermachen. Und es funktioniert vor allem sehr gut, wenn sie in der Gruppe spielen. 86 kommt OutRun raus, ist längst nicht der erste Fahrsimulator. Hier sehen Sie nochmal das Kabinett, also so sieht so ein Arcade-Simulator halt aus. Da sitzen Sie tatsächlich in dem Auto drin, haben das Lenkrad, das Pedal, Gas, Gangschaltung. Und was dieses Spiel auszeichnet, also ist einerseits eine flotte Grafik, ist aber individuelle Musik. Also Sie können hier zwischen verschiedenen Musikstücken wählen. Sie haben im Prinzip dieses In-Game-Radio, was dann später von GTA aufgegriffen wird und heutzutage so ein bisschen zum guten Ton dazugehört, dass Sie in Spielen verschiedene Sounds haben oder verschiedene Klänge haben. Und bei GTA haben Sie halt verschiedene Radiosender, die werden dann wiederum extern gespeist von wirklich Radiomoderatoren oder von Gruppen, die entweder für das Spiel Musik schreiben oder die lizenziert werden. Das fängt mit Outrun an, dass Musik als wesentlicher Bestandteil des Spiels wahrgenommen wird, der auch die Atmosphäre entsprechend unterstützen soll. Also so eine Intermedialität, in dem einfach verschiedene, gerade der Elektropop oder Synthpop war ja in den 80ern aktiv und da passte das sehr schön, dass man innerhalb dieses Spiels halt so einen Synthpop sich auch anhören konnte. Ansonsten funktioniert das, also ich kann es Ihnen mal zeigen, vielleicht Outrun. Mal die Musik hören da. So, und ansonsten haben wir halt ein flotter 3D-Fahrsimulator. Es war enorm erfolgreich, das Spiel, hat dann auch mehrere Fortsetzungen. So, also nur, dass Sie nicht das Gefühl haben, also dass Sie nur das Feeling haben, was in den 80er Jahren so irgendwie üblich war. Street Fighter, wie schon gesagt, kommt 87 raus, ist nicht das erste seiner Art, aber eben wird diese erfolgreiche Street Fighter-Reihe begründen. Aber so richtig legt es dann los mit Street Fighter 2, wo dann andere Gameplay-Elemente reinkommen. Da kommen wir aber im nächsten Block drauf, das ist erst Anfang der 90er. So, also das ist so die Arcade. Arcade läuft weiter. Arcade funktioniert, wie Arcade funktioniert. Also das Spiel soll schnell zu Ende sein, damit Sie wieder Geld nachwerfen und so. Sie haben individuelle Controller, aber keine Tastaturen oder eben solche Dinge, wie das bei den Konsolen möglich ist und bei den Homecomputern. Also bestimmte Spiele sind von der Arcade auch ausgeschlossen. Keine Simulationen, keine Aufbauspiele, keine Text-Adventures. Das funktioniert alles nicht, wobei es diese Genres halt auch noch gar nicht gab. Die werden ja in den 80ern erst entwickelt. Aber es hängt immer am Dispositiv, an dem sich diese Spiele dann auch äußern. So, und 83 wird Nintendo eigentlich ein Hersteller von Spielkarten und Spielwaren in Japan, bringt die Famicom, also die Familienkonsole, 83 in Japan auf den Markt, die dann 1985 unter dem Namen des Nintendo Entertainment System dann auch in Amerika und später auch in Europa eingeführt werden. Und die wiederbeleben eigentlich den abgestorbenen Konsolenmarkt. Es gab ja sehr viele Anbieter. Mattel hatte sich da, also alle Spielzeughersteller hatten sich eigentlich mit einer eigenen Konsole platziert. Die sind dann alle eingegangen und Nintendo übernimmt den ganzen Markt Mitte der 80er. Und Sega auch mit dem Master System als Konkurrent und dieses Wettrennen Nintendo gegen Sega und dann später gegen Sony in den 90ern, das beginnt hier, endet mit Segas Rückzug aus der Hardware-Branche Ende der 90er, Anfang 2000. Und Sony ist noch gar nicht im Geschäft, die kommen erst Mitte der 90er dazu. So, und hier gibt es natürlich das entscheidende Spiel, was Nintendo bis heute am Leben hält, indem sie aus dem Jumpman des Donkey Kongs den Mario machen, den liebevollen Klempner, der sich halt hier durch sein Level arbeitet. Und das ist so ein Spiel, also wenn Sie das nicht kennen, das müssen Sie mal zumindest sich anschauen, aber am besten noch spielen. Das kann man alles wahrscheinlich inzwischen auch online spielen, aber Sie können auch die Emulation kriegen Sie, also das ist überhaupt kein Problem, dieses Spiel mal in die Hand zu bekommen. Bis hin zu der ja wirklich phänomenalen Musik. Also im Grunde genommen ist alles drin, was Sie bis heute von Mario kennen. Es gibt Power-Ups, es gibt die Röhren, es gibt die Goombas. Und soll ich Ihnen mal das große Geheimnis von Mario verraten? Wir werden dieses Spiel nie wieder sehen mit den gleichen Augen. Die Wolken sind die gleichen Sprites wie die Büsche. Merken Sie, dass Sie dieses Spiel... Also Mario, ne? Da kann man ja stundenlang zuschauen und zusehen. Also das wird so, Mario ist die erfolgreichste Spiele-Franchise aller Zeiten und bis heute fest in Hand von Nintendo. Sie haben es nie aus dem Haus, also doch, sie haben, aber grundsätzlich haben sie es behalten. Also sie haben es mal versucht, aber es hat nicht geklappt. Das ist Mario-Spiele, kommen immer aus dem Hause Nintendo und sind immer die System-Seller. Also immer wenn eine neue Plattform rauskommt, gibt es eine Mario und jetzt dann auch eine Zelda-Adaption, die dann dafür sorgen, dass die Leute, na gut, dann muss ich das halt kaufen, weil woanders kriege ich Mario nicht. Funktioniert ganz gut. Ansonsten gibt es eine Fülle an anderen Spielen, die ich jetzt im Einzelnen nicht alle durchgehe, aber die alle für sich bekannt sind. Metroid ist so ein an Alien, also so ein Science-Fiction-Horror-Plattform-Shooter-Spiel. Action-Adventure eigentlich. Fängt 86 an, auch da die Franchise läuft bis heute, wird dann irgendwann 3D und wird weiterhin auf Nintendo-Plattform gibt es immer eine Metroid-Adaption. Und man muss dazu sagen, der Hauptheld ist eine Frau, was man dann ganz am Ende merkt, was wiederum viel Diskussion ausgelöst hat, weil ganz klar ist, in den 80er Jahren ist die Zielgruppe der Computerspiele sind Jungs von 12 bis 20. Das ändert sich dann, weil die älter werden. Heute sind es 15- bis 35-Jährige, aber das Durchschnittsalter der Gamer ist halt 30. Weltweit, also überall in jedem Land, Leute, die sagen, ich spiele Computer, sind im Durchschnitt 30 bis 35 Jahre alt. Und davon sind paar 40% Frauen. Also es ist nicht mehr so ganz klar, wo der Markt liegt, auch wenn man sagen muss, die meisten Spielehersteller haben das nicht verstanden und machen weiterhin ihre Spiele für 15- bis 25-jährige Jungs. Aber nichtsdestotrotz ist der Markt inzwischen breiter. Und Metroid, das war halt so eine Entscheidung, aber naja, also man merkt es im Spiel halt überhaupt nicht. Dann gibt es ein Rollenspiel, Dragon Warrior, auch bekannt als Dragon Quest, 1986, was ähnlich wie Final Fantasy 1987 so ein typisch japanisches Rollenspiel ist. Also hier sehen Sie mal bei Dragon Warrior, sehen Sie ein Level, Healing Points, Magic Points und was auch immer da die ganzen Werte sind. Sie können reden, Status abfragen, einen Zauberspruch absetzen, eine Tür öffnen und so weiter. Und dann haben Sie halt noch Ihre Dialoge mit den Nichtspielcharakteren. Das Ganze ist tile-based, also auch hier bewegen Sie sich von Feld zu Feld und begründet die Dragon Quest-Reihe. Auch 86 auf der NES Legend of Zelda geht los. Auch das ist ja so ein Spiel, Legend of Zelda. Und das ist das Schöne, muss ich sagen, an YouTube, dass es inzwischen für eigentlich jedes Spiel gibt, entweder ein Walkthrough oder zumindest mal irgendwie eine Voransicht. Ja, also das ist, ich meine, das heißt Zelda, aber sie spielen halt immer diesen Link. Und Zelda taucht eigentlich immer nur so als Gewinn auf, die sie kriegen können. Dann ist ja hier das phänomenale Schwert. Ach, hier ist ohne Ton leider. Weil Zelda, die Musik ist natürlich genauso bekannt. Hier sehen Sie auch dieses Scrolling. Also Sie haben keine kontinuierliche Bewegung, sondern es rollt immer von einem Bild zum nächsten. Und das ist halt auch so ein typisches Action-Adventure, kann man sagen. Rollenspielelemente gibt es hier keine. Es gibt dann später, kann man sich die Frage stellen, ob es sowas wie Rollenspielelemente gibt, aber Zelda oder die Zelda-Reihe ist im Wesentlichen immer als Action-Adventure geführt. Und sie haben diese enorm große Welt, die es zu erkunden gibt. Also wenn Sie sich die mal anschauen. Die ist schon die Overworld, und dann gibt es die Underworld, da ist schon einiges zu tun. Und für so, man muss mal sagen, für die 1986, also für die Generation, wo das entstanden ist, war das schon enorm, was die da auf so einer Cartridge untergebracht haben. Das war auch das erste Spiel in dieser Größe, das erste, weiß nicht, aber eines der ersten Spiele auf der NES zumindest, das erste, auf dem sie speichern können, Spielstand speichern. Ansonsten wäre das ja unglaublich frustrierend, wenn sie jedes Mal, wenn sie irgendwie hier hinten sind und dann sterben, wieder ganz von vorne anfangen müssen. Also hier geht es darum, dass sie mit ihrem Safe-Slot umgehen und in der Lage sind, das ist auch eine Form von Ressource, halt eine extradiegetische Ressource, die zu verwalten und an der richtigen Stelle abspeichern. Final Fantasy kommt 87 raus. Auch das ist so eine Reihe, die ja, ich meine, wenn Sie das neue Final Fantasy mal dagegen halten, oder Final Fantasy 14. Ich meine, das ist keine, man muss dazu sagen, die Final Fantasy Reihe ist nicht die, also es ist nicht immer die gleiche Geschichte, jede steht da so ein bisschen für sich. Aber inzwischen ist das also hoch 3D. Ich habe Ihnen das, glaube ich, mal gezeigt bei den 3D-Grafiken. Inappropriate for children. Also so sieht das heute aus. Wobei das nicht immer das Gameplay ist. Also Final Fantasy lebt immer von diesen unglaublichen Cutscenes dazwischen. Aber sowas kriegen Sie heute halt in Echtzeit-Grafik hin. Und wenn Sie da Final Fantasy 1 dagegen halten, das sah halt so aus. Aber das können Sie für jede Reihe machen, dass Sie... Und auch die Musik, also ist alles ganz charmant. Achso, es ist nur die Musik hier, die wir hier haben. Aha, ich sehe schon. Aber die Grafik hat sich ja, genau, hier, NES Gameplay, so. Und Final Fantasy lebt von so einem ganz speziellen Kampfsystem, was dann halt nicht in Echtzeit ist, sondern so ein rundenbasiertes Kampfsystem, was so ein bisschen auch, so, hier laufen sie da rum. Aber das ist die Grundlage für die, ja, hier gibt es keine Pokémon, aber hier gibt es dann halt Imps oder andere Viecher, die sie im Wald erwischen. So, und jetzt kann jeder halt ran und Fei kämpfen und dann suchen sie sich einen Gegner aus, den sie schädigen und dann ist der Imp dran. So funktioniert das. Aber es ist ein Rollenspiel, das heißt, sie haben hier ihre Party und die müssen sie dann entsprechend auch hochleveln. 1987 kommt Metal Gear raus und Metal Gear ist die Grundlage für Metal Gear Solid. Und das ist das erste tatsächliches Stealth-Game, also was ich auch als Stealth-Game empfinde. Sie sind halt so eine Infiltrationseinheit und müssen halt irgendwie Gefangene retten oder den Metal Gear, das ist so eine große Maschine. Also es ist so eine Mischung aus Fantasy-Kriegsfilm. Also Sie sehen an der Grafik, ist militärisch orientiert, in Tradition dieser Militärfilme. Vom Spiel her aber hat es eben auch so einen Science-Fiction-Einschlag. Aber bis heute ist es eher so, naja, so eigentlich so ein Science-Fiction-Soldaten-Genre anzuordnen, so eine, also im narrativen Genre. So, und sie müssen sich da halt durcharbeiten. Ups. Sie müssen sich durcharbeiten und müssen die Konfrontation meiden. Wenn sie hier die Wachen auf sich aufmerksam machen, dann rennen die ihnen nach und es sind einfach zu viele. Sie sind gar nicht gut ausgestattet. Und sie müssen immer gucken, dass sie hinter denen bleiben. Und werden auch ständig kontaktiert, genau, mal gucken. Be careful not to let enemy detect you. So. Skip Intro. Jetzt muss er halt dran, aber selbst schon live sein Leben ist, vielleicht spielt er es auch nicht auf Stealth. Kann er in die Lastwagen gehen, um dann irgendwelche Items wieder zu sammeln. So, also da haben Sie das Wesentliche, haben Sie gesehen an dem Spiel. Es geht eben nicht darum, die Konfrontation zu suchen. Es bringt Sie auch nicht weiter. Also manchmal kriegen Sie Items, aber es kostet Sie vor allem Leben. Und bei diesen Stealth-Games geht es darum, dass Sie halt sehen, wie laufen die und wie kann ich da irgendwie durchkommen. Und Castlevania 87 ist so ein Plattformer im Horror-Dracula-Milieu. Und jetzt haben wir halt, also mit der NES geht das los, dass... Also man sich massiv, auch vielleicht weil es aus Japan kommt, aber die bedienen sich massiv an den narrativen Genres des Fantastischen und betten ihre Spiele. Es ist Fantasy, Science Fiction, Horror, oder so Mischungen wie Militär-Science-Fiction oder wie Horror-Science-Fiction, High-and-Low-Fantasy. Also es wird einfach genommen und jetzt laufen diese verschiedenen Stränge zusammen. Wir haben interaktive Genres wie Rollenspiele, Plattformer, Action-Adventure und wir haben narrative Genres, die einfach zusammengeführt werden und dann zum Teil erfolgreich. Also das sind hier so die erfolgreichen Franchises, die es bis heute gibt. Und dann gibt es natürlich eine Fülle an anderen Spielen, die dann einfach irgendwann verschwinden. So, und was vielleicht gar nicht, also was ganz interessant ist, was ich sehr interessant finde, ist diese Anfangsspiele, wenn Sie an diese Plattformspiele denken, sind ja narrativ relativ einfach gestrickt. Das liegt natürlich am Genre, aber wenn man jetzt in die Geschichte des Films schaut, werden Sie feststellen, dass der frühe Stummfilm oder gar nicht so früh, also so Buster Keaton hier, aber solche Slapstick-Filme ganz häufig auch auf nicht-narrativen Szenen basieren, also gerade die berühmten Verfolgungsjagden, haben also visuell ganz ähnliche Elemente, einfach weil man, also hier wollte man natürlich zeigen, man hat eine mobile Kamera, also es ist eine Art Tech-Demo für die Filmindustrie, zu zeigen, wir können Kameras auf Autos montieren und haben auch noch die Inszenierung der Straße im Blick. Und was die hier halt gemacht haben, ist so eine nette Parallelmontage. In dem... Der Film ist aus den 20ern. Das ist ja das Spannende. Also wir haben hier, also das sind völlig unabhängige, wobei man muss sagen, Nintendo, die kannten die alten Stummfilme. Also Buster Keaton und Charlie Chaplin, so ist bekannt. Also insofern, es ist nicht ganz, ganz unabhängig voneinander. Aber es ist einfach so die Frage, was kann man mit so einem Medium, was sich selber narrativ jetzt auch noch nicht als narratives Medium versteht unbedingt, was kann man damit eigentlich ausdrücken? Und die kommen auf ganz ähnliche Abläufe. Aber das Spannende bei Mario ist natürlich, hier können Sie steuern, Buster Keaton, können Sie zuschauen. Aber es war ein Grund, dass, also wer in Buster Keaton-Filme geht, der wollte epische Verfolgungsjagden sehen. Und die Verfolgungsjagd ist bis heute wichtiger Bestandteil der Actionfilme. Also Sie haben die Narration und dann gibt es wieder ausgedehnte Action- oder Verfolgungssequenzen und danach geht es mit der Narration weiter. Darauf wird in den Computerspielen häufig verzichtet. Aber so andere Spiele machen dann irgendwelche Cutscenes und dann können sie wieder weiterlaufen. Also die Narration findet im Cinematografischen statt und das eigentliche Spiel ist dann wieder so in diesen Elementen. Mit Spielelementen. Und das ist in diesem Buster Keaton-Film halt ganz ähnlich. Es sind natürlich keine echten Felsen. Seven Chances, halt von 1925, ein Super Mario Plattformspiel. Hier gibt es auch noch mehr, also es ist ja gar nicht so, dass sich das auf Buster Keaton Filme beschränkt. Also hier sehen Sie mal den Schnitt von verschiedenen Actionfilmen, die haben wir ja auch gesehen, also zumindest habe ich sie mal erwähnt, das ist so Abenteuerfilm mit Zorro, was, und rechts haben Sie dann Pitfall, was eigentlich so Indiana Jones verschneidet, aber eben auch diese alten Fairbanks Filme, die ganz häufig auch nur ausstellen, wie sportlich der Hauptdarsteller ist und wie der von einer Gegend in die nächste rennt. Das ist jetzt Robin Hood. Genau, Sindbad. Also im Grunde genommen mit Spielen spielen sie keine narrativen Filme nach, aber eben solche Stummfilme. Wobei es natürlich inzwischen auch eine Menge Spiele, also einige Spiele gibt, die sich bemühen, auch eine zusammenhängende Narration zusammenzukriegen, aber es ist halt nicht die Stärke von Spielen. Und wenn Spiele es versuchen, dann häufig halt über cinematografische Cutscenes, also indem halt irgendwie gerade das Spiel unterbrochen wird. Und hier haben wir also Street Fighter, also es gibt ja jede Menge Beispiele oder Pathés, Magic Puzzle, was dann irgendwie einfach nur zeigen will, was man mit Film so alles für Magie hinkriegen kann. Das begleitet sie jetzt den Rest des Tages. Das ist halt noch das Varieté-Kino, gefilmtes Varieté, in dem man Bilder sieht, an die man sonst so einfach nicht drankommt. Und das, ne, da gibt es so verschiedene andere Vergleiche, Beckett-Mario-Glitches, genau, sehr schön. Können Sie sich ja mal anschauen, ich habe Ihnen den Link hier in die Folien eingefügt. Und the visual freedom of early video games opened the path for a certain abstract motion expression, also mit abstrakten Bewegungen, dass man damit durchaus auch was darstellen kann. Concerned with gameplay, visuality and not necessarily sacrificed to verbal storytelling, a path shared by cinema during its first decades. Das Kino, das am Anfang eben genauso gemacht hat, eher abstraktes Storytelling und nicht so sehr auf eine verbale oder in irgendeiner Form dargestellte Narration. Such coexistence of images without words, movements without plots and attractions without boundaries questions our assumption about film and game culture, proving the richness, multiplicity and differential nature of both mediums goes way beyond the restrictions of allegedly cinematic techniques like cutscenes, verbal dialogue and hyperrealism. Also Spiele und Filme haben noch ganz andere Ähnlichkeiten, die sich nicht nur auf Fotorealismus oder cinematografische Zwischensequenzen beziehen, gerade wenn man in die Geschichte beider Medien reinguckt. Also wie Tableau, die Darstellung von 2D-Welten oder Sidescrolling mit bewegten Kameras oder Rutschen, die sie runterrutschen oder Rotoren. Also sehr viele dieser Gameplay-Elemente finden sie dann auch in verschiedenen Filmen. Alles so aus den 20ern, muss man aber dazu sagen. Das endet dann mit dem Tonfilm, weil sie ja dann natürlich plötzlich die Möglichkeit haben, Geschichten zu erzählen. Und dann geht es also eine Zeit lang Show, Don't Tell, also wird erzählt, also Tell, Don't Show wird mehr erzählt als gezeigt. Und irgendwann kommt dann Kino dazu zu sagen, okay, wir erzählen eine Geschichte über Bilder. Aber dass man sich überhaupt an narrativen Geschichten orientiert, das liegt sehr stark am Tonfilm. Und in der Vorzeit hatte man einfach die Möglichkeit zu sagen, okay, wir wissen jetzt gar nicht, was wir mit der Zeit alles anfangen können, jetzt immer solche Cutscenes sind das ja auch, also solche Textsequenzen zu zeigen, die im Grunde genommen aus einem anderen Medium kommen, aber wir wissen nicht, wie wir es in unserem darstellen. Sowas ist das ja. Nein, wir benutzen einfach mal die Stärke unseres Mediums als Film und das sind eben solche spannenden Bewegungen ohne Plot. Und das machen Spiele auch und das zeigt eigentlich, dass Spiele, auch wenn es sie jetzt schon so lange gibt, aber doch relativ jung sind, weil sie ihre eigene Ausdrucksform, na, manche Spieler finden das ja schon, aber sehr oft ist dieser Cinema Envy, also dieser Wunsch, man will doch endlich so toll sein wie ein Kinofilm, diese Woche kommt es doch raus jetzt in wenigen Tagen, Last of Us, was ja eigentlich ein Kinofilm sein will, oder Beyond Two Souls, die einfach sich als Interactive Movie begreifen und gar nicht so sehr als eigenständiges Spiel. Und das ist, begleitet eigentlich jedes Medium, so wie der frühe Film halt abgefilmtes Theater oder Varieté auch war, ist halt das frühe oder das junge Spiel, ist irgendwie der Versuch, interaktives Kino zu sein. Aber es gibt natürlich Stärken, die das Medium Film gar nicht abbilden kann und da passt dann das Spiel gut rein. So, die Entwicklung geht weiter. Stage Select, also Mega Man 1987, führt den Level Hub ein. Also Mega Man selber ist ein Plattformer, in dem sie halt von einem Level zum nächsten kommen. Aber was sie... auf meine Uhr habe ich noch 10 Minuten, auch wenn Sie im Geiste jetzt schon im Bus sitzen, würde ich gerne die Zeit auch noch nutzen, um weiterzumachen. Also Mega Man führt den Level Hub ein, da können Sie sich verschiedene Level aussuchen. Auch das ist ein Element, was Sie dann bis heute finden. Zentral für das non-linear Storytelling, dass Sie nicht von A nach B sich da durcharbeiten müssen, sondern Sie können entscheiden, wo Sie die Geschichte weiterführen. Das stellt besondere Herausforderungen an dieses Storytelling, weil Sie nicht voraussetzen können, dass er, wenn er in dem Level 3 ist, dass er, oder bei Gutsman ist, dass er schon das von Alec Man, den Level hinter sich hat. Also können Sie keine zusammenhängende Geschichte erzählen. Okay, Mega Man will überhaupt keine Geschichte erzählen, aber das Problem haben Sie, wenn Sie nicht linear vorgehen, dass Sie zu keinem Zeitpunkt wissen, was Ihre Spielfigur eigentlich weiß oder was der Spieler weiß. Und das müssen Sie halt irgendwie in den Griff kriegen, wenn Sie Geschichten erzählen wollen. So, der Niedergang der Konsolen bedeutet ja nicht, dass es keine Spiele mehr gibt. Atari zieht sich zurück aus dem Konsolenmarkt und verstärkt sein Engagement im Homecomputermarkt. Hier ist der 800 XL. Auf der rechten Seite sehen Sie den Amstrad CPC, der in Deutsch, glaube ich, als Schneider CPC verkauft wurde. Sehr wichtig im europäischen Markt wird Commodore den C64-Nachfolger Amiga vorstellen, 85. Auf dem sehr viele Spiele entstehen oder weitergeführt, adaptiert werden. Und es ist im Grunde genommen eine große Spielekonsole. Sie haben aber viel Grafik, viel Sound. Also der ist den Konsolen überlegen, aber auch natürlich preislich kostet der deutlich mehr. Und hier sehen Sie so irgendwelche Soccer-Games, Plattformer, Puzzle-Games. Lemmings ist auch ein ganz bekanntes Spiel in der Zeit gewesen. Also viele Spiele entstehen hier, aber die Spiele kommen wir jetzt gleich noch drauf. Und der Atari ST, der erste Computer mit einer MIDI-Schnittstelle, da können Sie Musikinstrumente anschließen, wird sofort der Lieblings-Home-Computer für Musiker, weil Sie alles, was Sie auf Ihrem Keyboard einspielen, hier aufnehmen und als Notenschrift ausgeben können. Also das, was heute auch selbstverständlich ist, entsteht hier im Consumer-Bereich zum ersten Mal und befeuert dann so eine Szene von Hobbymusikern. Die Homecomputer bringen wichtige Spiele. Little Computer People habe ich Ihnen ja schon mal gezeigt. Elite ist unglaublich wirkungsvoll, auch wenn es auf den ersten Eindruck wenig hermacht. Aber Sie haben hier das erste Open World Game, also nicht das erste, aber ein Open World Game. Sie haben Zehntausende von Welten, die Sie bereisen können, die alle ausgewürfelt werden, sodass man die nicht alle speichern muss. Und Ihr Job ist es halt, Sie müssen von A nach B, immer von einer Welt in die andere. Und hier kaufen Sie billig Rohstoffe, dort verkaufen Sie sie dann wieder. Ist doch jetzt nicht nur die Musik, oder? Nein. Also Sie wählen sich irgendwie Ihren Heimatplaneten aus, kaufen dann Rohstoffe, verkaufen sie woanders, müssen sich auf dem Weg von dem einen zum anderen dann gegen Piraten, hier haben Sie jetzt Essen, müssen sich gegen Piraten verteidigen und dann verlassen sie die Coriolis-Station, die sich so dreht. Wenn Sie 2001 den Film von Kubrick kennen, ist es direkt dran angelehnt, ja?
Das ist der Vorläufer von EVE Online?
Ja, genau. Das sind diese ganzen Open-World-Space-Simulation-Games. Hyperspace, es ist nach, also es gibt Spacem, gab es auf dem Plato-System, gab es schon Spacem, aber wenn Sie ein Open-World-Handels-Weltraum-Simulationsspiel kennen, die sind alle von Elite abgeleitet. Hier ist dann die andere Raumstation und auch da die Landesequenz, können Sie sich nochmal anhören, dann werden Sie, Sie haben Left-View, Right-View, Sie haben hier unten, die Navigation ist im Voll-3D-Raum, Sie sehen also die Punkte um sich herum und wie hoch die sind. Also von der Grafik minimal, vom Gameplay aber wegweisend. Hier können Sie dann entweder gegnerische Schiffe oder Asteroiden einsammeln. Wir mal gucken, ob wir noch eine Landesequenz hinkriegen. Wahrscheinlich nicht. Hier sehen Sie, das sind Ihre Gegner, wie Sie, also die sind jetzt links von Ihnen, aber über Ihnen. Aber Game Over, ja genau. So endet so ein Spiel. Also das ist enorm einflussreich, weil es das erste Mal so ein Open-World-Spiel ist und nicht vordefinierte Level zum Abarbeiten ihnen gibt. Little Computer People, wie gesagt, so ein Männlein im Computer. Echtzeit-Rollenspiel Dungeon Master setzt D&D einigermaßen um. Also sie bewegen sich dreidimensional durch so ein Dungeon und treffen da auf Gegner. Da müssen sie die natürlich hack and slay, also müssen sie irgendwie erschlagen. Dann können sie aber Schätze sammeln und sich wieder hochleveln. Also die Rollenspiele finden ihren Weg nicht nur über isometrische und japanische Rollenspiele auf den Konsolen, sondern hier auch im Computer. 1987 kommt Maniac Mansion raus als Point-and-Click-Adventure von LucasArts. Auch sehr spannendes Spiel, weil sie fünf verschiedene Figuren aus, also von fünf wählen sie drei aus und müssen sie das Adventure bestehen. Vielleicht auch hier mal ganz kurz die... Auf der NES, ja, vielleicht nicht. Also das sind Spiele, die funktionieren auf Konsolen mäßig. In der Arcade, sie haben sogar sieben, in der Arcade funktioniert sowas überhaupt nicht. Lucas ist ganz interessant. Lucas macht, also hat ja eine Visual Effects Firma, macht auch eine Spielefirma auf und sie vermarkten aber gar nicht die Star Wars Spiele. Das machen sie erst in den 90ern. Also das ist vor allem so eine Spiele, also das läuft so unter dem Radar, Spiele sind so uninteressant erstmal, dass die freie Hand haben und da kommen also bahnbrechende Spiele seinerzeit raus, die die Grundlage für die ganzen Point-and-Click-Adventures legen, die wir heute gerade in Deutschland, so Daedalic und so, die ja jedes Jahr ein neues Adventure rausbringen, die genau in dieser Tradition stehen. Und das Interessante ist, sie haben hier unten Verben. Also sie müssen nicht mehr die per Tastatur eingeben, wie noch bei den Text-Adventures oder bei den grafischen Text-Adventures, sondern die 10 Verben oder 15, die es gibt, die können Sie hier auswählen und dann klicken Sie irgendwie auf den Gegenstand. Dann können Sie ja Take und dann Candle oder sowas oder Open Door. Und das nimmt das Hauptproblem der Text-Adventures weg, rauszufinden, welches er überhaupt versteht, welche Verben. Dann haben Sie Dialoge, das Ganze ist auch mit eine absurde Geschichte. Also Adventures sind ganz klar die narrativen Computerspielgenres der 80er und dann der 90er. Das endet dann eigentlich ein bisschen, Ende der 90er endet das und wird von Rollenspielen übernommen und heute von Shootern. Aber die Adventures sind das Medium der 80er. Netzwerkspiele gibt es, also hier ein grafisches, nicht Massive Multiplayer, aber doch Multiplayer-Online-Game, wo viele Spieler gleichzeitig sich über Modem dann irgendwie in die Netzwerke einwählen können. Air Warrior als Luftkampfspiel, 1986 beginnt. Auf dem Atari kann man halt per MIDI kann man sich verbinden, das habe ich Ihnen auch schon, glaube ich, schon mal vorgestellt. MIDI Maze als Ego-Shooter 1987, wo Sie durch dieses Labyrinth laufen und andere Smileys abschießen müssen. Sie sehen das hier oben an dem Notenschlüssel, dass hier ein Musikinterface dahinter steckt. Aber im Grunde genommen ist es ein reines Multi-Online-Game, diesmal aber über LAN, also Sie müssen sich an einem Ort befinden und die Computer zusammenstecken. So und abschließend hier vielleicht noch für die Zeit bis 88 die sogenannte 8-Bit-Ästhetik. 8-Bit kommt, also es liegt daran, wie groß die Computer sind, wie groß können die ihre Werte auflösen, ihre Zahlen intern. Also hier sehen Sie Maschinen wie der Atari 800, der VC20, ZX81, Commodore 64, die haben interne Wortgröße von 8-Bit, haben wenig RAM. Also stellen Sie sich mal vor, so ein C64 hat 20 Kilobyte RAM. 20 Kilobyte ist verblüffend wenig dafür, dass man so viel da rausholt. Und diese 8-Bit-Ästhetik, die man heute so kennt, also die ganzen Spiele, die ich Ihnen gezeigt habe, die haben ja so eine bestimmte Anmutung. Die liegt an der Bildschirmauflösung, an den wenigen Farben, die Sie haben, an den Sprites, die sich bewegen und an diesem typischen 8-Bit-Sound. Und den gebe ich Ihnen jetzt noch mit. Tetris Soundtrack Game Boy. Das ist mein Fluch für Ihr Mittagessen. Obwohl, das ist, glaube ich, die B-Seite. Das ist es. Und dieser Sound, also da wird mit einfachen Sinuswellen oder Rechteckwellen werden da die Töne erzeugt, aber es ist ja unabhängig von dem Instrument, dass so eine Musik eingeht oder nicht. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche, wir sehen uns spätestens in der nächsten.